Ich möchte Sie begrüßen in unserem Gottesdienst und freue mich, dass Sie mit uns feiern. Es gilt uns ja die Zusage, welche auf ihn, den Herrn, sehen. Die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie heute diesen freien Blick haben und wissen, der Herr ist da, der mich hält und der mich trägt. Wir wollen miteinander das Lied singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 349, die Verse 1 bis 3, 349. Herr, unser Gott, an diesem Morgen freuen wir uns an all dem Schönen, das du uns schenkst. Du gibst uns diesen Tag, deinen Tag, als einen Ruhetag. Du gibst uns Lebenskraft, du gibst uns Essen und Trinken, du gibst uns Frieden. Und wir freuen uns an all den Gaben in deiner wunderbaren Schöpfung in diesem Herbst. Und doch wollen wir heute Morgen dir begegnen, dein Wort vernehmen. Das soll bei uns geschehen, dass deiner Liebe Glut unsere kalten Werke töte. Das bedrückt uns auch im Blick auf die vergangenen Tage, dass so viel vor dir nicht bestehen kann. So viel war falsch und leider auch manches gegen dein Wort gehandelt. Vergib uns, Herr, nimm du uns diese Schuld weg. Und lass uns erleben, wie du uns neu in deinen Dienst nimmst und beauftragst und uns zum Segen setzt. Wir wollen dir jetzt in der Stille sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Herr, ich warte auf dein Heil. Amen. Lese aus 1. Korinther 7, von Vers 29 bis 35. Manche waren vielleicht etwas überrascht, wie sie in dem Notizenzettel lasen, dass wir heute auch vom Thema Heiraten reden. Und das spricht ja Paulus Worte, die wir gerne unterschlagen. Paulus war gegens Heiraten. Deshalb möchte ich es hier in der Schriftlesung deutlich aussprechen. Er sagt ja, der nicht heirate, sei besser dran als der heirate. Ich möchte das nur zum Trost denen sagen, die vielleicht einen Stich im Herzen fühlen und sagen, ich bin allein. Bei Paulus jedenfalls haben sie das Urteil, dass sie dann besser gewählt hätten. Er begründet das in diesem Kapitel 1. Korinther 7. Aber das Wichtigste war von Paulus ja immer, den Blick zu haben auf die kommende Ewigkeit. Dass wir frei sind, wo braucht uns Gott in dieser kurzen Wegstrecke? Und wie können wir Gott besser dienen in der vergänglichen Zeit unseres Lebens? Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sich nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am Geist. Aber die verheiratete Frau sorgt sich um die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen. Nicht um euch einen Strick um den Hals zu werfen. Das ist ein schönes praktisches Bild. Er möchte uns doch nicht irgendwo einengen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Ich meine, dass uns allen das immer wieder gut tut, den freien Blick auf die Ewigkeit zu haben, der wird zuwandern. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Wir wollen von dem Lied Himmel an, nur Himmel an, die Verse 1 bis 3 und 5 singen. 515, 1 bis 3 und 5. Geschichte Abrahams kommen wir heute an das Kapitel 23, 1. Mose 23. Der Tod Sarahs, der Ehefrau von Abraham. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron im Lande Kanaan. 1929 wurde ja die kleine jüdische Gemeinde in Hebron durch ein blutiges Attentat der dortigen Araber ausgelöscht. 1967 haben Juden dort wieder sich angesiedelt, einen Kilometer vor Hebron, und haben wieder die Siedlung Kirjat Arba gegründet. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber, kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabest. Jetzt müssen Sie wissen, wie das bei den Erdölscheichs ist. Also, und wenn Sie im Bazar handeln, wenn da Ihnen ein Geschenk gemacht wird, höchste Vorsicht, wir Schwaben, wir schieben ja alles in die Taschen, aber mit dem haben selbst Araber nicht gerechnet. Aber das ist kein richtiges Geschenk, sondern das heißt, im Grund kannst du es nur auf Gastbasis bei mir haben. Und deshalb nimmt Abraham ja dieses Geschenk nicht an. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Ephron aber saß unter den Hethitern, da antwortete Ephron, der Hethiter, dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volkes, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, so dass das Volk des Landes es hörte, und sprach: Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker. Das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Diese Geschichte wurde vor Jahren noch einmal vom israelischen Botschafter bei der UNO ausgegraben, weil die Araber immer gesagt haben, es gäbe ja keinerlei vertragliche Grundlage. Dann sagte er, wir haben sogar eine 3000 Jahre alte Abschrift eines Kaufvertrages, dass dieses Land uns gehört. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich doch, das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Das ist ein Wahnsinnspreis, müssen Sie wissen, 400 Schekel, das ist unbezahlbar. Aber das ist eben die schöne Art des Handelns, dass man sagt, was ist das bloß zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter: 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. So wurde Ephrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela östlich von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. So wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Es gehört zu meinen Kindheitseindrücken, wie in der Nachbarschaft eine Frau, die wir gut kannten, gestorben war. Und wir hatten das noch nie so richtig mit Bewusstsein registriert. Und als wir dann mit der Mutter diesen Mann trafen,
Da standen wir da und guckten, wie der jetzt zurechtkommt in seiner Trauer. Und das hat sich mir unauslöschlich eingeprägt, wie dieser Witwer, der gerade von den vielen Behördengängen zurückkam, nur ganz traurig und feierlich sagte zu meiner Mutter: Wisset sie, Sterbe ist eine teure Sache. Das klingt so, aber es war schon vor 3000 Jahren beim Abraham so. Und Sie brauchen keine Angst jetzt zu haben, dass ich vom Sterben rede. Ich möchte heute vom Leben reden und darum haben wir das Thema draufgesetzt, was einem Abraham die Sarah bedeutete und was das sein kann, wenn man heiratet. Denn der Abraham, der holt seinen Geldbeutel raus und zahlt selbst den irrsinnigen Wucherpreis, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich nachher darüber zu beklagen, weil das ihn seine Frau wohl wert war. Und dann spielt Geld überhaupt keine Rolle. Ein Liebesbeweis eines großen Gottesmannes. Er zahlt, weil er eine Grabstätte braucht, aus Liebe für seine Sarah. Aber das Begräbnis an sich soll uns heute nur am Rande beschäftigen. Mein erster Punkt: Wenn Gott Menschen zusammengeführt, wenn Gott Menschen zusammenführt. Wir haben heute auch als Gemeinde immer wieder Schwierigkeiten, wenn wir junge Paare trauen. Und seit langem beschäftigt mich das, wie ich das einmal vor der Gemeinde ausbreiten kann. Es gibt immer wieder Not, dass selbst Teilnehmer aus dem Gottesdienst kommen und mich bitten, ich soll sie trauen. Und wenn wir dann reden, dann hören wir, sie leben schon lange zusammen. Und jetzt wollen sie auch noch die Trauung. Ich sage, was soll das? Wir können gerne eine stille Nachtrauung machen. Aber die wollen ja was ganz anderes. Die wollen das festliche Gebränge. Und ich habe manchen aus Gewissensgründen nur vor den Kopf stoßen können und sagen können, ich verweigere die Trauung. Nicht, dass ich irgendjemand richten will, sondern ich habe den Eindruck, da sitzen junge Leute da, die wissen gar nicht, was das ist. Es ist doch was anderes, als wenn sich Tiere paaren. Das Erste muss doch sein, dass Gott Menschen ruft, dass Gott über der Bindung von zwei Menschen überhaupt die Richtung angibt. Wir sind doch nicht die, die die Gewissen erforschen und die irgendjemand richten oder hineinleuchten und sein Leben beurteilen. Aber wenn das so offenkundig ist wie in unseren Tagen, dann sollten wir wieder den Mut haben, deutlich zum Ausdruck zu bringen, die Trauung ist gar kein festliches Gepränge, sondern sie hat ihre Größe durch den rufenden Gott. Wie war das denn bei Abraham und Sarah? Vielleicht hat irgendeine Romantik aus einer Ehe was ganz Verrücktes gemacht. Sie kennen doch all die Erwartungen, wie das ist, wenn zwei miteinander durchs Leben gehen. Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Das ist ein hartes Leben, wo man miteinander Lasten trägt. Was hat die Sarah mit ihrem Abraham getragen? Die werden nicht immer einer Meinung gewesen sein. Das ist ja das Interessante, dass verschiedene Meinungen in einer Ehe zusammenkommen. Mann und Frau sind nicht nur körperlich verschieden, sondern auch in ihrem Denken, in ihrer Art, in ihrem Empfinden. Aber die beiden haben einen Ruf und das bindet sie zusammen. Gott hat sie gerufen, auszugehen aus ihrem Heimatland. Und für die Sarah war das ja noch viel, viel schwerer als für Abraham. Die Frau, die mit ihrem Gemüt dort bei ihrer Familie lebt, muss alles loslassen und muss aufbrechen. Und das kann man ja nicht nur, weil der Mann das will, sondern das muss man dann wirklich nur können, weil Gott es will. Und das ist die Frage auch in einer Ehe, nicht wer über wen gebietet, sondern ob Gott über beide gebieten kann. Und das finde ich das Schönste, wenn ein Ehepaar dann sagen kann, wir beugen unsere Knie beide vor dem lebendigen Gott. Und wir wissen beide, dass wir vor Gott täglich vielfach schuldige Menschen sind. Wir können nicht übereinander stehen, sondern einer diene dem anderen. Weil Gott uns gerufen hat, gehen wir den Weg, so wie Abraham und Sarah ihren Weg gehen. Es mag sicher auch andere Ehen geben, Ehen, die mehr aus Verlegenheit geschlossen werden, Ehen, die mehr Zeitvertreib sind. Ein Mann hat nur geheiratet, damit er nicht allein vor dem Fernseher sitzt, damit er irgendjemand um sich hat. Aber eine christliche Ehe ist was völlig anderes. Eine christliche Ehe, die hat am Anfang den Ruf Gottes, dass eine begrenzte irdische Lebenszeit gefüllt wird von Gott mit Aufträgen, mit Pflichten, mit Diensten. Und das schließt zwei Eheleute auch zusammen. Dann wissen sie, dass sie nicht um des anderen Willen Rücksicht nehmen müssen, sondern dass sie miteinander hören auf den Ruf Gottes. Und die Sarah hat, wenn man das immer noch jetzt einmal nachliest, manchmal sogar Gottes Weg besser verstanden als ihr Mann. Und das ist etwas Schönes, wenn das in ihrer Ehe auch so ist, dass sie sagen, wir können miteinander hören auf Gottes Wort und einer wird dem anderen zum Gehilfen, besser die Weisung Gottes zu verstehen. Bei Sarah war das ein inneres Einswerden. Sie wollte das wirklich von innen heraus und darum ging sie auch mit Abraham. Und dann bin ich immer wieder froh, dass das auch deutlich hier bei der Geschichte von Sarah dasteht. Es gibt ja kinderlose Ehepaare und die leiden oft sehr darunter und sagen, hat mich denn Gott verstoßen? Es wird ganz deutlich bei Sarah, dass auch ihre Ehe mit Abraham, auch ohne Kind, eine ganz große Bedeutung und Würde hat. Und es ist nicht so, dass sie unter einem Fluch steht. Sarah, die Kinderlose, eine von Gott geliebte, eine von Gott beschenkte. Und sie lebt im Glauben an den lebendigen Gott, an seine Zusagen, an seine Weisung. So wird sie auch in der Galerie der Glaubenszeugen bei Hebräer 11 erwähnt. Da ist Sarah aufgenommen, weil sie Gottes Verheißung traut und auf Gott baut und ihm treu bleibt. Es gibt ja bei Abraham manche andere, die sein Leben gekreuzt haben. Da war Lot, der Mitläufer. Sarah war keine Mitläuferin. Sarah hat im Innersten die Berufung geteilt. Und wenn man das nicht kann, würde ich gläubigen Christen raten, von einer Ehe abzusehen. Wenn sie nicht einen Ehepartner haben, mit dem sie das Innerste ihrer Berufung teilen können, lassen sie die Finger davon. Das ist Voraussetzung, damit Gott einen gebrauchen kann. Paulus spricht von dem Fall, auch wenn Menschen gläubig werden später und nur einer glaubt, dann sagt er, dann sei das nicht das Recht, die Ehe aufzulösen. Das will ich der Vollständigkeit halber nur erwähnen. Aber bei denen, wo die Wahl bevorsteht, möchte ich sagen, es ist ein irrsinniger Glaube, den man immer wieder findet, dass man denkt, man könne einen anderen bekehren in der Ehe. In der Ehe kann man einen nicht bekehren. Die Ehe ist kein Erziehungsinstrument. In der Ehe kann man nur lieben und den anderen akzeptieren, wie er ist. Und da kann man einen anderen auch nicht zum Glauben führen. Das ist ein besonderes Wunder, wenn das Gott hier und da einmal schenken sollte. Man muss das vorher wissen, was man will und was man wählt. Und so geht die Sarah mit Abraham durchs Leben. Es ist gut, vielleicht noch an die Ketura zu erinnern. Es steht ja in der Bibel, dass Abraham später noch einmal geheiratet hat, eine Frau namens Ketura, von der die Midianiter abstammen. War mal in einer Gemeinschaftsstunde und dort hat der Elektroingenieur, der das Wort auslegte, mir so eine schöne Hilfe gegeben. Das hatte ich da noch nie gehört. Wenn man die Buchstaben von Ketura einzeln schüttelt, Ketura und anders ordnet, Ketura, dann kommt Kreatur raus. Und er sagt, das war die kreatürliche Linie. Und von der kreatürlichen Linie kann man auch nichts mehr an Segenswirkungen sagen. Die Sarah war's, die das im Leben Abrahams mit bewirkte. Das Zweite, eine Gabe Gottes. In unserer Trauordnung werden ja die Brautleute immer gefragt, und das geht weit über die Frage beim Standesbeamten hinaus, ob sie diesen Schoss oder wie er heißt, Evelyn, nun als Gabe Gottes ehren und lieben. Das Das klingt für unsere jungen Leute natürlich sicher immer etwas pathetisch. Nun sagen sie, Gabe Gottes, was ist denn das, Gabe Gottes? Man hat sich doch eben so angesehen, in die Augen geblickt, geliebt, sich geschätzt. Das ist kein Spruch. Nur wenn ich den anderen so nehmen kann als Leihgabe Gottes, übrigens auch die Kinder, die uns anvertraut sind, die unser Haus wieder verlassen, sind ja nur Leihgabe Gottes, die ihren eigenen Weg gehen, über die wir nicht verfügen, auch über einen Ehegatten verfügen wir nicht. Das ist nicht unser Besitz. Mit ihren Schuhen können sie machen, was sie wollen, mit ihrem Kugelschreiber und sonst was, ihr Auto können sie kaputt machen, aber das andere ist Leihgabe Gottes, anvertraut für eine bestimmte Zeit des Lebens. Und wir sehen das ja oft so, dass wir das betrachten, Mensch, was ist der andere mir? Nein, denken Sie mal drüber nach, was will mir Gott in diesem Menschen geben? Und ganz bewusst gibt er uns etwas, was von uns sehr verschieden ist. Wenn sich Ehepaare reiben aneinander, dann haben sie die Gabe nie begriffen. Gott will uns auch einengen, Gott will uns Fremdes in den Weg legen. Und wir sollten überhaupt merken, dass wir ohne den anderen in der Ehe nur noch 5% sind und nicht 50%. Wir sind nur noch ein Teil, weil das Wesen unserer Persönlichkeit im Teilen mit dem anderen sich erst zur Erfüllung bringen lässt. Wir sind erst in der Gemeinschaft etwas und nicht allein. Die Sarah lässt sich nicht trennen von ihrem Abraham. Sie waren miteinander ein Stück dieser Lebensführung. Wir sehen das auch völlig falsch, wenn wir immer wieder meinen, dass so der andere kann ja froh sein, dass er mich bekommen hat. Oder vielleicht denkt man, ich bringe etwas ein mit meinen Gaben. Gott kann uns ja auch zusammenfügen, dass wir Lasten miteinander tragen. Dass wir einander helfen und gerade die Entfaltung der Gemeinschaft wird erst sichtbar in der Liebe, wo man einander braucht. Und auf einmal verstehen wir wieder in einer individualistischen Zeit, wo jeder nur sein Ich sieht und wo jeder sich emanzipieren will, auf sein Ich zurückziehen will, und ich bin doch ich, dass man plötzlich merkt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich eines Tages wieder als Witwer oder Witwe allein das Ich bin. Ich kann es doch gar nicht mehr. Ich war doch so gebunden an den anderen. Wir haben ja so viel miteinander geredet, so viel Gemeinschaft miteinander gehabt. Auch im Glauben, wenn wir miteinander gebetet haben, miteinander Bibel gelesen haben, Lieder gesungen haben. Wir waren doch ein Fleisch geworden. Das meint ja viel mehr als nur Gemeinschaft des Lebens. Das meint doch das gemeinsame Denken, Fühlen, Empfinden und Raten und Planen. Die jüdische Weisheit sagt von Abraham und Sarah, solange Sarah lebte, schwebte die Wolke der Gottesgegenwart über dem Haus Abrahams. Als Sarah starb, wich diese Wolke. Und als Rebekka kam, war sie wieder da. Die Rebekka-Geschichte, die wir jetzt in unserer Reihe leider nicht mehr bedenken, die zeigt ja, wie das Abraham wichtig war, dass er für seinen Isaak die richtige Frau findet. Und es kommt einem vor, wie wenn man Navigation im Nebel machen will. Wie will ich denn den richtigen Menschen finden? Er schickt seinen Knecht fort. Das ist das Schwierigste, was man sich denken kann, dass man für sein Schiff eine Frau besorgen soll. So muss dieser Eliezer ins fremde Land gehen und eine Frau für den Isaak besorgen. Und er kann das nur betend tun. Ich wüsste sonst nicht, wie man hier durch diesen Nebel durchkommen könnte, wenn man nicht Gott bitten dürfte, du weißt, was recht ist. Du musst mich führen, auch in dieser wichtigen Frage, in dieser wichtigen Entscheidung. Was heißt eigentlich der Name Sarah? Sarah heißt Fürstin. Sarah heißt Fürstin. Sie war eine Frau mit einer großen Ausstrahlung, nicht über ihre Kinder. Tun Sie den Gedanken weg. Sie war als Glaubensfrau eine Fürstin über viele. Aber jetzt noch zur Klärung, damit nicht ein Missverständnis aufkommt. Schon die Schriftlesung hat es ein wenig korrigiert. Es soll nie einer denken, er wäre als Single, als Alleinstehender in irgendeinem Stück weniger wert als ein Ehepaar. Horchen Sie sich mal um bei Ehepaaren, dann werden Sie häufig hören, ich hätte nicht heiraten sollen, wenn ich Gott gehorsam gewesen wäre. Und die bereuen es oft schwer. Man muss seine Lebensführung finden. Man muss wissen, wo braucht mich Gott? Und wie hat er mir meinen Lebensweg zugemessen? Das ist in der Bibel völlig klar. In der Ausstrahlung und der Bedeutung hat das überhaupt keinen Wert. Ich muss in die Berufung Gottes hineinfinden. Und dann muss ich merken, auch als Single hat Gott für mich das bereit, dass ich in der Gemeinschaft lebe. Keiner muss solo leben, sondern es gibt wunderbare Gemeinschaften, anders als die Ehe. Selbst die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter, die Ruth und die Naemi, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Das wollen als Brautleute zur Hochzeit, das heißt, passt doch nicht, das ist doch zur Schwiegermutter gesprochen. Das haben die noch gar nicht gemerkt. Dass man also auch als verwitwete Tochter mit der Schwiegermutter ein so herzinniges Verhältnis haben kann, dass es schöner ist als eine Ehe. Weil man sagt, ich komme erst zur Entfaltung in dieser Gemeinschaft oder David und Jonathan, ein ganz reines Liebesverhältnis. Deine Liebe ist mir köstlicher gewesen als Frauenliebe. Nicht in der Perversion, wie das heutige beschmutzte Fantasien sehen, sondern in der großen Freude von zwei Männern, die miteinander sich vor Gott verantwortlich wissen und Gott dienen und ihm gehorchen. Gott kann sie brauchen. Jetzt will ich doch noch einen Namen erwähnen, einer Frau, die schon heimgegangen ist, unsere Frau Kurm. Sie wäre ärgerlich gewesen, wenn ich Frau gesagt habe, sie wollte Fräulein Kurm sein bis ins hohe Alter. In diesen Tagen kam eine Anfrage der Anstalt Stetten nach 3 hier von unserer Gemeinde in der Euthanasie umgebrachte geisteskranke Kinder, die in der Hohenheimer Straße 33 lebten. Und ich dachte, schade, die Frau Kurm hätte es gewusst. Wo die umgekommen sind, das Standesamt Stuttgart hat die Auskunft verweigert, Datenschutz, da herrscht noch Ordnung in der Stadt Stuttgart, dass auch das Dritte Reich nicht aufgearbeitet werden kann. Aber ich habe nach der Frau in Kurm Heimweh gehabt und bin daran erinnert worden, was hat diese Frau in ihrem Alleinsein gewirkt für viele? Wie hat sie ihr Wesen gefunden im Dienst an anderen? Und wenn man sie gefragt hat, ob das nicht schwer war, dann hätte sie gelacht und gesagt, das war doch viel schöner, was Gott für mich bereit hatte. Es geht nicht darum, dass ich das eine gegen das andere ausspiele, sondern dass ich den Ruf Gottes entdecke und merke, Gott hat Menschen mir zur Seite, eine Gabe, eine Leihgabe, die von ihm kommt. Bis der Tod euch scheidet, das ist der letzte Punkt. Wenn Gott Menschen zusammenführt, haben wir gesprochen, und dann die Gabe Gottes und nur noch bis der Tod uns scheidet. Die Sarah stirbt. Und das tut weh, dass auch ein Abraham weint, ist nicht eine Frage der Sentimentalität und des Gemüts, sondern das mag uns trösten, dass man das darf. Das ist ein Schmerz und eine Wunde, die nie mehr heilt. Übrigens gibt es in der Bibel keine perfekten Ehen. Es waren alles problematische Ehen, aber es waren Dienstgemeinschaften von Gott gestiftet. Und da weint ein Abraham schwer, weil er nun seine Frau verloren hat. Und warum ist ihm das jetzt so wichtig mit dem Grab? Also ich meine, immer wieder für uns sollten die Grabstätten nicht das Wichtigste sein. Das war bei Abraham anders. Wir wissen doch unsere Lieben daheim beim Herrn, in der Ewigkeit. Und da sind die Grabstätten eigentlich nur letzte Erinnerungsstätten der Liebe. Bei Abraham war das anders. Diese Sarah war ja durch Jahrzehnte der Anfechtung und des Zweifels gegangen. Und er will es ihr noch auf das Grab hin sagen, du im verheißenen Land darfst du ruhen. Es war ein Stück der Bestätigung ihres Glaubens. So wie man möchte, dass man einem noch den liebsten Dienst tut. Und darum ist der Abraham bereit, jeden Preis zu zahlen. Ja, das ist wirklich ein Geldschacher, wie bei Erdölproduzenten, wie es am Golf so üblich zugeht. Aber der Abraham macht da einfach mit und er knappst da nicht um ein paar Pfennige herum und er versucht da nicht lang zu handeln. Sie wissen doch selbst aus Ihren Erfahrungen, Sie haben doch Ihre Olivenholzkamele auf die Hälfte selbst runtergehandelt. Das hätten Abraham sicher auch noch hingebracht, dass er es um 200 Schekel bekommen hätte. Er will es ja gar nicht. Ihm geht's doch bloß darum, seine Frau in das verheißene Land zu legen. Er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und diese Beerdigung seiner Frau Sarah, das war für ihn auch ein Stück, jetzt habe ich einen Brückenkopf drüben in der Ewigkeit. Das ist schön, dass wir bei allen Tränen wissen, wir brauchen nicht weinen wie die, die keine Hoffnung haben. Wir dürfen weinen, aber wir sind doch voll großer Zuversicht. Und darum steht eine Kleinigkeit noch da, die man beachten muss bei Abraham. Es steht kein Wort von den Klageweibern da. Das war ja damals im Orient üblich, wir finden das noch beim Jüngling zu Nein, der im Stadttor herausgetragen wird im Neuen Testament, dass da überall diese klagenden Scharen waren. Wir finden es noch in der Apostelgeschichte oder bei der Tochter des Jairus, diese Klageweiber. Abraham hat keine Klageweiber bestellt. Er macht einen deutlichen Unterschied und sagt, ich möchte anders beerdigen als die heidnischen Zeitgenossen. Bei mir soll die Ewigkeit herüberleuchten, soll der Trost des Glaubens sichtbar werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und bringen ihre Garben. Es ist ein erfülltes Leben, ein Leben, das zum Ende kam und das etwas bewirkt hat. Wissen Sie, wir Christen sind doch reiche Leute. Auch wenn eine solche Lebensgemeinschaft auseinandergerissen wird. Und Liebe kann ja nie anders gehen als bis zum Tod. Eine Liebe, die kündbar ist, ist nie Liebe gewesen. Da wissen wir, es geht hinüber zum neuen Leben, zu neuen Aufgaben, zu neuen Diensten. Es ist nur ein kurzer Schritt über die Schwelle hinüber. Und darum ist das auch, so schwer das ist für die Zurückbleibenden, doch nicht der letzte Schmerz. Sondern man freut sich doch schon auf das Kommende. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Jetzt achten Sie noch einmal, was da steht in Kapitel 23, wo es von den Tränen von Abraham heißt, dass er sie beklagte und beweinte, kam Abraham, danach stand er auf. Das können Glaubende, auch die unter uns, die heute schwer vom Schmerz gezeichnet sind, aufstehen. Und sagen, ich möchte die Zeit noch nutzen, die Gott mir hier gibt. Wenn er noch Aufgaben für mich hat, es kommt mir beides hart an, sagt Paulus einmal im Philipperbrief. Ich wollte lieber daheim sein, schon in der Ewigkeit. Das kann manchmal eine Sehnsucht sein. Aber wenn ich hier noch Frucht bringen kann, dann will ich diesen Dienst treu tun. Man darf nicht stehen bleiben, nicht sitzen bleiben in der Trauer. Man muss aufstehen. Amen. Und nun singen wir das schöne Lied von der Gemeinschaft Herz und Herz vereint zusammen. Das Lied von Zinzendorf 217, 1 bis 3 und 5. Anschließend werden sich einige Kandidaten von unserem Dienst Christliche Fachkräfte international vorstellen. Die haben gerade eine 10-tägige Rüstzeit in Eidlingen hinter sich und sind heute Morgen hergekommen. Und das ist auch schön, wenn wir daran Anteil nehmen. Nun 217, 1 bis 3 und 5.
Thank you. Es ist ein ganz besonderes Vorrecht, heute, man kann fast sagen, nach einem Jahr erneut hier zu stehen und der Gemeinde, besonders dieser Gemeinde, die anzubefehlen, für zu beten, weil sie so treu gemacht haben, auch von der letzten Gruppe derer, die sich vorbereitet haben in Eidlingen, um hinauszugehen und jetzt alle draußen sind. Erneut hat Gott es so geschenkt, dass sich gut 15 Leute intensiv vorbereitet haben, nicht jetzt nur in diesen 10 Tagen, sondern schon viele Wochen, Monate, vorbereitet für das Hinausgehen in die Welt. Und ich bin so dankbar, dass etwas von dem, was auch heute in der Predigt angeklungen ist, auch für eigentlich Missionare gilt. Dieses einmal Berufung teilen und zum anderen als Gabe sich anzusehen. Denn etwas ist ganz besonders geschenkt worden in diesem zweiten großen Schub derer, die mit CFI, christliche Fachkräfte international, rausgehen, dass die meisten zu zweit rausgehen dürfen. So haben wir fast immer Paare, nicht Ehepaare nur, sondern auch Partnerschaften. Und für die anderen, die Singles, wie wir es auch gehört haben, wartet eben ein Partner und in meisten Fällen draußen, dort wo sie hingehen, aber auch dürfen die das besonders erfahren, dass der Herr denen ganz besonders nahe ist und diese Partnerschaft ergänzt. Sind 15, die sich vorbereiten, hinauszugehen. Ein Ehepaar ist hier, die sich auch vorstellen werden, aber die sind gerade wiedergekommen, sind schon 3 Jahre draußen gewesen. Und wir haben sie als auch andere eingeladen, dabei zu sein, um uns den neuen Mut zu machen. Und andere sind schon in der weiteren Vorbereitung, sind schon wieder weggegangen, die können sich nicht vorstellen. Aber die, die noch da sind, werden jetzt sich ganz kurz vor ihnen bekannt machen.
Ja, ich bin Claudia Steinbrück, komme aus Kiel, bin Krankenschwester und möchte gerne nach Äthiopien. Und dass ich die Freude habe, dorthin zu gehen, das verdanke ich nur Gottes Gnade und ihren Gebeten.
Ich heiße Thomas Kunz, bin Kfz-Mechaniker und ich komme aus Dillenburg, das ist in Hessen. Ich wollte eigentlich nach Uganda gehen, wollte da mit meinen Fähigkeiten dem Herrn dienen, aber das Projekt hat sich jetzt zerschlagen und so sind wir auf der Suche nach was Neuem.
Mein Name ist Christel Arnold. Ich bin Birgit Klump. Wir sind beide Krankenschwestern in Verde.
Wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres schon auf die Philippinen gehe.
Wir sind das Ehepaar Petra und Thomas Kepler und wir werden voraussichtlich Mitte März nach Haiti gehen, und zwar als Ingenieure. Wir werden dort bei der Radiostation Lumière arbeiten.
Ich heiße Elisabeth Schüle und bin Krankenschwester und werde nach Kenia im Südosten in einen islamischen Nomadenstamm gehen.
Ich bin die Brigitte Holzheuer, komme aus Aurich, bin auch Krankenschwester und gehe mit der Elisabeth ins Orma-Gebiet und wir werden eine Basisgesundheitsarbeit dort machen. Und es besteht noch keine Gemeinde unter den Moslems und da dürft ihr auch dafür beten.
Ich bin Margit Thum, ich komme aus Nördlingen in Bayern und ich werde in den Osten Zairs gehen und dort als Lehrschwester an einer Krankenpflegeschule tätig sein.
Mein Name ist Wolfgang Schäfer, das ist meine Frau Birgit. Wir kommen beide aus Dillenburg-Nanzenbach, das ist 100 Kilometer nördlich von Frankfurt in Hessen. Und wir waren von 1987 bis Mai diesen Jahres in Uganda, in Kuluwa, das ist ganz oben im Nordwesten Ugandas, nahe Zaire, Sudan, mit CFI. Und Birgit hat dort in dem alten Krankenhaus gearbeitet und ich war als Architekt zuständig für das Wiederaufbauprogramm und die Ausbildung von Baulehrlingen.
Ja, und wir möchten uns auch bei dieser Gemeinde ganz herzlich für Ihre treue Unterstützung bedanken und möchten Sie einfach ermutigen, das auch weiterhin zu tun. Das ist wirklich, wenn man draußen ist, eine ganz große Hilfe.
Ja, wir sind die da nachfolgen. Wir waren über 20 Jahre in Tansania und hatten uns eigentlich jetzt vorgestellt, wir könnten auch schön mit der Familie in Deutschland sein. Aber es ging so ähnlich wie dem Paulus. Er versuchte hier und da, und da ging es nicht, der Geist ließ es nicht zu. Und jetzt nach einigem Suchen sind wir sehr froh, dass uns der Herr die Türen nach Uganda geöffnet hat. Wir lebten im Norden Tansanias. Uganda war ja nicht unbedingt natürlicher Freund in den ersten Jahren, aber dass da jetzt eine Möglichkeit ist, das freut uns. Wir waren als Missionare draußen und waren sehr mit technischen Dingen in all den Jahren beschäftigt. Und jetzt gehen wir halt als Techniker raus und erwarten, dass wir mit missionarischen Dingen und mit der missionarischen Aufgabe genauso die Möglichkeit haben und da dem Herrn die Ehre zu geben.
Ich gehe also auch mit raus. Und zwar haben wir 3 Kinder hier in Deutschland, die bleiben auch hier, machen ihre Ausbildung fertig. Und unsere jüngste Tochter ist in Nairobi, die ist gleich dort geblieben. Und wir möchten Sie ganz herzlich bitten, auch für uns zu beten, für die Kinder und auch für die Arbeit, die wir dort tun werden.
Uns liegt es sehr am Herzen, dass wir das als Geschenk ansehen, einer Berufung zu folgen, einem Ruf, der sagt, kommt herüber und helft uns. Christliche Fachkräfte international möchten das sein. Sie möchten die Antwort sein auf die Gebete derer, die draußen sagen, wir brauchen eure Hilfe. Und wir wollen hinausgehen, um zu dienen. Wir wollen die schicken, die ein brennendes Herz haben, nicht nur ihre praktische Arbeit zu verrichten, sondern die Gelegenheiten zu ergreifen, etwas von dem hineinzubringen, wie ein Abraham und Sarah es getan haben in diese heidnischen Völker. Und so ist gebeten worden, dass wir für sie beten, und erneut möchte ich das aus der Predigt nehmen. Es geht darum, dass die dort hinausgehen, die Berufung miteinander teilen. Nicht selbstständig arbeiten, sondern das miteinander teilen, die paarweise rausgehen oder in Teams draußen sind oder diejenigen, die es mit den einheimischen Gemeinden ja diesen Auftrag teilen müssen. Dafür wollen wir beten. Und dass sie sich immer als Gabe gegenseitig betrachten, damit nicht das passiert, was leider passieren kann, dass man auch beim besten Vorhaben doch draußen unter dem Stress, unter den Anstrengungen plötzlich sich nicht mehr versteht. Möchten die sich immer wieder als Geschenk und Gabe gegenseitig betrachten und damit Gott wirken kann durch ihr Zeugnis.
Ich möchte auch, bevor wir beten, noch sagen, dass Dr. Paul Murdoch entführt wurde. Er ist ein württembergischer Pfarrer am letzten Sonntag am Khyberpass in Pakistan. Er war Jahre mit der Lieben-Zeller-Mission im Pazifik als theologischer Lehrer, war jetzt als theologischer Lehrer in Pakistan im Auftrag einer lutherischen Mission von Finnland. Seine Frau ist Finnin und er war Studienassessor im Bengelhaus. Ist er zurück? Ach, das ist aber wunderbar. Das ist schön. Wir wollen beten. Herr, dir sei Dank, dass du die Dinge führst, dieser Welt, und dass du die Macht hast, auch dort, wo Hass und Fanatismus ist, und dass nichts ohne deinen Willen geschieht. Wir möchten dich jetzt ganz besonders auch bitten über all denen, die hinausgehen und über denen, die hinausgegangen sind und mit denen wir im Innersten so verbunden sind, dass du mitgehst bei jedem Schritt und bei jedem Tritt, dass du sie bewahrst in äußeren Gefahren, aber auch am allermeisten, dass sie nicht von dir weggerissen werden, dass der böse Feind nicht Raum findet in ihrem Herzen. Bewahre sie vor allem Ungehorsam, vor aller Untreue, sondern du sollst in ihnen wirken, dass durch ihren Dienst Frucht geschehe und dass sie viel Segen bringen können, dass in dieser vergehenden Welt dein Reich gebaut werde. Auch dort, wo Leid und Traurigkeit herrscht, auch dort, wo Bürgerkrieg und Epidemien sind, wo Menschen in Zwietracht und im Hass leben, setze du sie zum Segen, dass du durch sie hindurch wirken kannst. Wir wollen dir danken, dass deine Verheißungen mitgehen und dass die kurze Lebenszeit von dir benutzt wird, dass wir unsere Garben bringen dürfen für die Ewigkeit. Wir wollen auch jetzt an die denken in unserer Mitte, die schwere Lasten zu tragen haben. Auch die, die Krankheit in ihren Familien und Ehen haben, erbarm du dich ihrer. Du kennst auch die Trauernden. Tröste du sie mit deinem Wort und lass die Ewigkeit hindurchleuchten, so dass Menschen fröhlich werden, weil sie dich kennen und dich haben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun nehmen wir Platz und singen noch dieses Missionslied 481. 481. Es ist ein Missionslied, das oft gesungen wurde bei der Aussendung von Missionaren im letzten Jahrhundert im württembergischen Raum. Ich muss Ihnen noch eine kleine Erklärung geben. Da steht gleich die Zeile zum Heiligen Krieg. Das ist nicht der islamische Heilige Krieg, sondern das ist der Geisteskampf, der nicht mit Schwertern entschieden wird, sondern mit Gebet, mit Fürbitte, weil wir etwas wissen von dem Kampf mit den dunklen Mächten, mit den Versuchungen des Teufels. Und da wollen wir, dass sie festbleiben. Zieht fröhlich hinaus zum Heiligen Krieg. 481. Sie brauchen den grünen Notizenzettel. Wer den noch nicht hat, soll ihn nachher mitnehmen. Da steht aber nicht drauf, deswegen sage ich jetzt, dass wir heute um 17 Uhr eine missionarische Versammlung auf der Königstraße machen. Sind wir dankbar bei jedem, der mitgeht und uns hilft. Es gibt auch schon eine Atmosphäre, wenn Sie nur Ihren Spaziergang so legen und dabei sind. Sie tun uns einen großen Dienst, weil das immer wieder schwierig ist, gerade dort, wo andere Mächte herrschen, den Namen Jesu auszurufen. Auch für so viele Menschen, die keinen Zugang mehr zu den Gemeinden und Kirchen haben, dass wir sie auf diese Weise einladen. Um 17 Uhr, Königstraße, etwa bei der Schulstraße ist es, vor dem Mitternachtbau. Die anderen Zettel, die hinliegen, sind auch wichtig. Da liegt noch dieses Blatt weg in den Quartieren für den Evangelisationskongress. Wenn Sie da helfen können, tun Sie einen großen Dienst. Wir haben im Kindergarten ein großes Problem, jetzt noch verstärkt durch Erkrankung einer Gruppenleiterin. dass wir einfach, wir wollen die Kinder nicht heimschicken. Und ich muss heute fragen, ob nicht doch irgendwo eine Mutter ist, die auf Zeit, eine Erzieherin, die sagt, ich war ausgeschieden aus dem Beruf, ich helfe einmal auf Zeit noch. Wir bräuchten sowohl eine Erzieherin und eine Helferin, beide einmal, soweit es eben geht, bloß dass wir überhaupt jetzt im Betrieb weitermachen können. Und zwar ab sofort, damit wir die Kinder nicht wegschicken müssen. Und das ist eine wichtige Sache, wenn Sie die auch in Ihrem Gebet bewegen. Die Bibelstunde, die wir jetzt neu wieder geplant haben, auf den Wunsch nachmittags, für manche, die nicht weggehen wollen, ist nicht auf Alte beschränkt, aber für die, die den Mittag lieber haben, die war anders ausgeschrieben. Wir haben sie jetzt festgesetzt auf 14.30 Uhr am Dienstag, nächsten Dienstag um 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Die hieß ursprünglich 15 Uhr im Blatt. Das haben wir absichtlich geändert, weil die Verwirrung sonst zu groß wird. Wir wollen die gleiche Zeit haben wie sonst beim Seniorengast. Dienstag und nicht Mittwoch, Dienstag um 14.30 Uhr. Diesen Dienstag und dann 14-tägig.